Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Einzug des Königs in Jerusalem. Die Menschenmenge jubelt. Die Leute rufen: Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Dazu Pauken und Trompeten. Ein schwarz-weiß-rotes Flaggenmeer säumt die Straße. Der König, er reitet herrschaftlich auf einem großen Schlachtross. Und dahinter sein Gefolge, festlich gekleidete Soldaten in Gala-Uniform. Moment mal, was stimmt hier gerade nicht? Schwarz-weiß-rote Flaggen, Pauken und Trompeten, ein Schlachtross? War es nicht so, dass der König auf einem jungen Esel ritt? Und wieso Soldaten? Ist er nicht der Friedefürst? Ja, der eine. Das ist Jesus, König der Juden. Und der andere, das ist Wilhelm, König von Preußen und deutscher Kaiser. Ungefähr 1900 Jahre nach dem Einzug von Jesus reiste der deutsche Kaiser Wilhelm II. Nach Jerusalem. Eigentlich als Pilgerfahrt gedacht, gerät diese Reise zu einem regelrechten Triumphzug. Und anstatt Demut demonstrierte er Prunksucht. Im November vorletztes Jahr durfte ich mit Bruder Viktor und Bruder Franziskus nach Israel reisen und stand mit den Brüdern in Jerusalem vor dem Jaffa-Tor, eines der vielen Stadttore. Und daneben, neben diesem Tor, ist eine breite Straße. Und Bruder Franziskus erzählte mir, warum das so ist. Die Stadtmauer, die da stand, musste für den deutschen Kaiser weichen. 1898 hat man gesagt, der Kaiser kann nicht durch dieses kleine Tor einziehen. Man hat einen Graben zugeschüttet, damit er mit seinem Gefolge einziehen kann. Zwei Könige, zwei Einzüge nach Jerusalem. Wie unterschiedlich aber sind sie doch gewesen. Und wie anders ist Jesus, wie anders sein Anspruch und sein Handeln. Heute ist Palmsonntag und wir haben das zu Beginn des Gottesdienstes uns eindrücklich vor Augen geführt und ja, diesen Einzug nachempfunden. Es beginnt die Karwoche und wir gehen auf Ostern zu. Und ein guter Teil von uns, hier dieses Segment ungefähr, kommt gerade aus einem stillen Wochenende für junge Erwachsene. Ein Wochenende, an dem wir uns mit Jesus-Geschichten und Jesus-Begegnungen beschäftigt haben. Der verlorene Sohn, die Frau am Brunnen, der blinde Bartimäus. Und wir haben gesehen, wie anders Jesus reagiert und handelt. Und so wollen wir uns auch heute in dieser Predigt jetzt in der großen Runde der Gnadenthaler Gemeinschaft mit ja noch anderen Gruppen und euch, die hier immer sind, nochmal mit einer Jesus-Begegnung beschäftigen. Lukas 7, Jesu Salbung durch eine Sünderin. Wie beim Einzug nach Jerusalem wird Jesus auch hier geehrt, aber auf eine vollkommen andere, sehr intime, aber auch irgendwie doch öffentliche Art und Weise. Wir haben den Text eben gehört. Ein langer Text, nochmal kurz zusammengefasst. Jesus ist also bei dem Pharisäer namens Simon zum Essen eingeladen. Es nähert sich ihm eine Frau, eine stadtbekannte Sünderin. Diese salbt Jesus die Füße und das war ganz schon unerhört. Der Gastgeber Simon ist empört und zweifelt irgendwie auch daran, dass Jesus ein Prophet ist. Doch Jesus erkennt Simons Gedanken, erzählt ihm ein Gleichnis und macht deutlich, dass wem viel vergeben wird, auch mit viel Liebe Gott gegenüber reagiert. Schauen wir uns das einmal näher an. Im Hause des Pharisäers, da wird ein ziemlicher Trubel gewesen sein. Vermutlich waren viele Menschen da. Und diese Frau, so eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, hörte davon, dass Jesus in der Stadt war, im Hause des Simon. Kurz entschlossen fasst sie einen Plan. Sie nimmt ein Alabastergefäß voll mit kostbarem Salböl, läuft zum Haus von Simon und schlüpft unbemerkt hinein. Vorsichtig nähert sie sich der Tischgemeinschaft. Genau, Jesus liegt bereits zu Tisch. Denn die Juden hatten bei so festlichen Anlässen diese römische Sitte übernommen, bei der man zu Tisch lag, auf Kissen oder auf einer Liege. Die Köpfe waren vorne, rund um den niedrigen Tisch, und die Füße hatte man nach hinten ausgestreckt. Man stützte sich mit dem linken Ellbogen irgendwie so auf und nahm mit der rechten Hand das Essen zu sich. Das ist die Situation, in die diese Frau kommt. Eine Frau, die, vielleicht ist euch das aufgefallen, hier in dieser ganzen Geschichte ja kein einziges Wort spricht. Eine Frau, die uns auch nicht mit Namen vorgestellt wird. Gleichwohl, manche Ausleger, so habe ich herausgefunden, gehen davon aus, dass es sich hier um Maria von Magdala handeln könnte, die direkt im nächsten Abschnitt vorgestellt wird. Wie auch immer, diese Frau hat den Mut, sich dieser Festgemeinschaft zu nähern. Vorsichtig steuert sie auf Jesus zu. Und siehe da, keiner hindert sie. Sie kommt tatsächlich immer näher und schließlich steht sie da, direkt vor Jesu Füßen. Doch sie kann erstmal nicht weitermachen wie geplant. Endlich hat sie Jesus erreicht, doch da bricht sie in Tränen aus. Und zwar so sehr und so langanhaltend, dass die Füße von Jesus nass werden. Als ein Mensch, der selbst nicht so nah am Wasser gebaut ist, habe ich mich früher oft gefragt, kann das überhaupt sein, dass man so viel weint, dass der Boden nass wird, dass Jesu Füße nass werden? Doch ja, ich habe das vor ein paar Semestern mitbekommen, dass ein Student, ein junger Mann, der so sehr mit seinem eigenen Fehlverhalten konfrontiert wurde, dass er so sehr und langanhaltend geweint hat, dass der Teppichboden regelrecht durchnässt war. Diese Frau begegnet Jesus und sie weint. Warum tut sie das? Was ist da in ihr passiert? Ich denke, sie muss gewusst haben, wer dieser Jesus ist. Sie wird ihm vorher schon einmal begegnet sein, hat sein Evangelium gehört, ihre Sünden erkannt und bekannt und Vergebung empfangen. Und jetzt ist sie ihrem Herrn und Meister ganz nah. Und diese Intimität, diese Nähe bringt Tränen hervor. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Tatsächlich habe ich es ja selber schon erfahren und auch mehrfach mitbekommen, und gerade hier in Gnadental, dass die Begegnung mit Jesus einen zu Tränen rühren kann. Die Austauschrunde des letzten stillen Wochenendes, an dem ich als Teilnehmer dabei war, war außergewöhnlich tränenreich. Das muss nicht immer so sein, und wenn du das selbst nicht so kennst oder erfahren hast, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Aber es darf passieren. Ich glaube, die Tränen kommen vielleicht weniger aus Trauer oder Verzweiflung. Sie kommen vielleicht eher aus einer heilsamen Gottesbegegnung. Heilsame Gottesbegegnung, wie sie viele Menschen hier in Gnadental erfahren. Und deshalb möchte ich euch Gnadentaler an dieser Stelle einmal ein ganz großes Danke sagen. Danke, dass ihr eure Räume zur Verfügung stellt, dass ihr eure Häuser öffnet und Menschen aufnehmt. Danke, dass wir als SMD seit 2 Jahren herkommen dürfen und diese stillen Wochenenden hier machen dürfen, mit euch zusammen. Und vielleicht ist es so ein bisschen wie Simon, bei Simon dem Pharisäer, dass ihr eure Häuser öffnet und vielleicht gar nicht mitbekommt, was dann da passiert, mit Jesus und den Menschen, die sich ihm nähern. Vielleicht verhalten sie sich auch komisch, wie sie hier rumsitzen im Dorf oder was sie so machen und ihr wundert euch, vielleicht aber auch nicht. Zurück zu der Geschichte und zu der Frau. Die Füße von Jesus sind also mit Tränen benetzt und Jesus hat das natürlich gemerkt. Doch seine Reaktion besteht nicht aus Ablehnung. Er lässt die Frau gewähren. Nach ihrem Tränenausbruch beruhigt sie sich und beginnt erst einmal damit, Jesus die Füße zu trocknen. Kein Handtuch scheint griffbereit, also nimmt sie ihre langen Haare und trocknet Jesus die Füße. Dann küsst sie ihn und schließlich öffnet sie dieses Alabastergefäß und salbt Jesus die Füße. Sie erweist Jesus Ehre, und zwar mit dem, ja, vielleicht wirklich kostbarsten Besitz, den sie hat. Das teure Salböl, sie wird es sich aus ihrem spärlichen Lohn erspart haben. Tränen, Berührungen, Küsse und teures Salböl. So reagiert die Frau auf die Vergebung, die sie erfahren hat, und drückt ihre Liebe aus. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Vielleicht ist uns dieses Verhalten ja irgendwie fremd. Wir lesen das und denken, boah, ganz schön krass, Tränen, Berührung, Küsse, Salböl, kann ich das auch? Aber so wie Gott dieser Frau vergibt, so vergibt er auch dir. Wie reagierst du? Wie drückst du deine Liebe Gott gegenüber aus? Liebe zu Gott, das Verhalten dieser Frau, es führt uns zum Herzstück allen gelebten Glaubens und zur Mitte aller Spiritualität. Liebe zu Gott. Mich hat es tief beeindruckt, als ich 2018 das erste Mal nach Gnadenthal kam, Gast im Haus der Stille war, ein Buch gefunden habe, Kloster auf Evangelisch, und ich habe darin gelesen, einen Text eines Bruders, warum sich er und Menschen wie er, viele andere Brüder, andere Schwestern, warum die sich für die Ehelosigkeit entschieden haben. Aus Liebe zu Jesus. Wow. Nun muss sich nicht jeder aus Liebe zu Jesus für die Ehelosigkeit entscheiden. Wo kämen wir da auch hin, wenn das alle täten? Aber ich denke, für manche von uns ist der Schritt dran, auch heute. Vielleicht predige ich mir ein bisschen gerade selbst, so als Postulant. Aber vielleicht gilt das auch anderen. Für jeden von uns gibt es ganz sicher einen eigenen Schritt, mit dem wir unserer Liebe zu Jesus Ausdruck verleihen. Was ist dein nächster Schritt? Wo stellst du Jesus dein Bestes, dein Kostbarstes zur Verfügung? Vielleicht bist du aber noch nicht ganz an dieser Stelle angekommen. Vielleicht bist du eher so da, stehst du da bei dem Simon in dieser Geschichte. Du hast Jesus vielleicht in dein Haus eingeladen, aber nach dem, was du jetzt so ein bisschen von Jesus schon mal kennengelernt hast, was du mitbekommst, vielleicht wachsen dir da Zweifel. Und vielleicht bist du auch irgendwie empört. Simon ist empört. Er denkt bei sich, wenn dieser Mensch wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine gesündige Person das ist. Doch natürlich wusste und ja weiß Jesus ganz genau, wer ihm da die Füße gesalbt hat. Wir haben gestern bei unserem Wochenende auch von der Frau am Brunnen gehört und Jesus wusste ganz genau, wie viele Männer diese Frau hatte. Und so kennt auch Jesus hier die Frau im Hause des Simon. Er weiß, was sie macht, um ihr Geld zu verdienen. Er verurteilt ihr Handeln. Jesus, er ist auch Richter, der die Sünde verurteilt, der das sexuelle Fehlverhalten verurteilt. Aber in dem Augenblick, in dem sich die Frau Jesus anvertraut hat, da wurde er zu ihrem Verteidiger. Da, wo du dich Jesus anvertraust, wird er zu deinem Verteidiger. Er streitet für dich, so wie er hier vor Simon und der versammelten Tischgemeinschaft für diese Frau streitet. Er streitet für sie und gibt ihr ja auch ein Stück weit ihre Würde zurück. Ich lese noch einmal diesen Abschnitt. Also Jesus sieht diese Gedanken von Simon und dann wendet er sich ihm zu. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du nun? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Salböl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich finde, das Spannende an dieser Szene ist, indem Jesus für diese Frau eintritt und für sie hier streitet, wendet er sich zugleich auch Simon zu. Denn Jesus hätte es eigentlich überhaupt nicht nötig gehabt, mit Simon überhaupt zu diskutieren. Jesus nutzt seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Wir haben das vorhin in der ersten Lesung gehört, im Christushymnus aus dem Philipperbrief. Jesus stellt sich auf eine Stufe mit den Menschen. Und so kann er auch dem Simon begegnen. Auch ihn möchte er unbedingt für sich gewinnen. Und für die Liebe Gottes. Er erzählt ihm dieses Gleichnis der beiden verschuldeten Männer und möchte diesem Gesetzeslehrer Simon zu einer anderen Perspektive verhelfen. Er baut ihm eine Brücke und fordert ihn heraus, sein Fehlverhalten einzugestehen und ebenfalls Vergebung zu empfangen. Das Beispiel der Frau zeigt, bei Jesus kann Versagen und Gebrochenheit der Weg zu neuer Dankbarkeit und zu neuer Liebe werden. Das gilt Simon, das gilt der Frau, das gilt Simon und das gilt auch uns, das gilt dir ganz persönlich. Vergebung und Versöhnung mit Gott. Jesus macht das möglich. Für uns alle mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Wir gehen auf Ostern zu. Die Karwoche beginnt. Deshalb zum Schluss noch einmal. Einzug des Königs in Jerusalem. Die Menschenmenge jubelt. Die Leute rufen, gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Mit Palmzweigen in der Hand ziehen sie ihm entgegen. Andere breiten ihre Mäntel auf der Straße aus. Der König, er reitet auf einem jungen Esel. Hinter ihm sein Gefolge. Menschen ohne Gala-Uniform. Einfache Menschen wie ich und wie du. Amen.